Ich begrüße Sie recht herzlich heute hier zu unserem Amundi-Webinar am Karnevalsdienstag und heute sogar den First Eagle Amundi-Webinar. Es freut mich sehr, dass Sie sich heute wieder so zahlreich eingemeldet haben und eingewählt haben hier zu unserem Produktupdate. Herzlichen Dank dafür. Wir möchten Sie regelmäßig in aller Kürze über die wichtigsten Informationen rund um unsere Produktlösungen versorgen. Hierzu haben wir dieses Webinar konzipiert. Um gezielt auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie einfach die Amundi-Website und gehen Sie dort in den Vertriebspartnerbereich. Dort können Sie sich für alle künftigen Calls anmelden. Mein Name ist Klaus Sokol, ich bin Vertriebsdirektor für Third-Party Distribution bei Amundi und ich freue mich sehr auf Sie und das heutige Webinar. Ich habe auch noch einen Gast mitgebracht, aber dazu später. Alle Teilnehmer aus Deutschland erhalten im Nachgang ein Follow-up-Mail mit allen nötigen und nützlichen Informationen zur heutigen Produktlösung. Gerne können Sie über das Chatfenster Fragen stellen. Wenn es die Zeit zulässt, werden wir am Schluss dieses Webinars auf diese Fragen eingehen. An dieser Stelle möchte ich Sie noch auf unser nächstes Webinar hinweisen, nämlich bereits übermorgen, den 23. Februar, ab 13 Uhr wird unser CIO Thomas Kruse wieder einen Marktausblick geben. Neben den neuesten Zahlen, Daten und Fakten werden wir aktuelle Einschätzungen von unserem prominenten Gastreferenten Rüdiger von Fritsch über Szenarien für eine Beendigung des Russlandkrieges erhalten. Sie wissen vielleicht, Rüdiger von Fritsch war ja auch schon einmal Gast bei uns. Er war deutscher Botschafter in Russland und gilt damit als einer der renommiertesten Experten für Fragen rund um die Kreml-Politik. Und nächste Woche, am Dienstag, den 28. Februar, ebenfalls um 13 Uhr, haben wir den Fondsmanager des Amundi Weltertrag nachhaltig zu Gast, Joachim Redler. Er berichtet über die Strategien und Herausforderungen, die er mit seinem Fonds im letzten Jahr gemeistert hat. Und auch in diesem Jahr scheint es ja ein schwieriges Umfeld zu werden, eben auch noch zu meistern hat. Tiefergehende Informationen hierzu erhalten Sie noch am Ende dieser Präsentation bzw. auf unserer Vertriebspartnerseite. So, nun aber zu unserem heutigen First Eagle Amundi Webinar. Meine Damen und Herren, wir haben heute an Karneval weder Kosten noch Mühen gescheut, denn wir haben heute eine Live-Schaltung nach den Vereinigten Staaten, nach New York, nach Manhattan. Und auch dort ist noch fast Nacht. Ja, der Witz dauert ein bisschen länger. Aber vielleicht erwischen wir Christian Heck, das ist nämlich mein heutiger Gast, sogar noch im Pyjama-Kostüm, aber wohl ohne rote Pappnase. Christian ist Portfolio-Manager bei First Eagle und er ist fast 10 Jahre schon bei First Eagle und ist dort ebenfalls auch Senior Research Analyst. Christian, bist du schon wach? Kannst du uns hören?
Ja, Klaus, ich bin bereits wach. Guten Morgen bzw. guten Nachmittag.
Ja, guten Morgen, Christian. Vielen Dank. Also wenn Sie im Call eine Sirene von einem Rettungsfahrzeug hören, dann haben wir das nicht aufwendig reingemischt, sondern dann fährt tatsächlich in echt in New York eine Feuerwehr wahrscheinlich gerade durch die Häuserschluchten. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, legen wir einfach los. Lieber Christian, ich sag mal, starten wir einfach und zwar mit dem letzten Jahr, denn dort war ja wirklich ein relativ turbulentes Jahr. In 2023 sieht es ja bis jetzt nach Erholung aus. Was ist denn nach First Eagles Meinung passiert und wie könnte es aktuell weitergehen?
Nun, prinzipiell sagen wir bei First Eagle immer, dass wir die Zukunft nicht vorhersagen können. Die sprichwörtliche Kristallkugel, ist doch sehr vernebelt. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich unsere Gedanken und spielen verschiedene Szenarien durch, die uns dann auch helfen, unsere resilienten Portfolios zu konstruieren. Wir nennen das immer ganz gerne All-Weather-Portfolios, da unsere Portfolios, auch wenn es mal regnet und stürmisch ist, die Anleger gut beschützen sollen. Also was ist nun 2022 passiert? Wir würden sagen, dass es ein recht geordneter Übergang war von einer extrem ungewöhnlichen Dekade hin zu einem Marktumfeld, das nun deutlich mehr im Einklang mit dem ist, was man historisch betrachtet als normal bezeichnen würde. Und warum sage ich das? Nun, wir hatten jetzt eine Dekade, in der das Geld quasi komplett umsonst war. Mit negativen Realzinsen, Nullinflation und obendrein mit extrem komprimierter Risikoprämie. Und all das war ohne Präzedenz, denn wenn historisch die Realzinsen so niedrig waren, und das kam nicht so oft vor, ja, dann war zumindest die Risikoprämie extrem hoch, weil die niedrigen Realzinsen ja normalerweise das Resultat von einer maroden Konjunktur sind. Hinzu kamen in dieser ungewöhnlichen Dekade dann noch so Geschichten wie die Steuersenkungen in den USA, trotz eines problematischen Fiskalhaushalts. Und in 2022 hat sich nun das alles ein bisschen normalisiert. Mit positiven Realzinsen, die Spreads für Risikoprämien sind wieder ein bisschen breiter. Sprich, Geld gibt jetzt nicht mehr komplett umsonst und das macht auch durchaus Sinn. Und ich habe vorhin von einem geordneten Übergang gesprochen, weil bis jetzt sind noch keine größeren Unfälle passiert. Weder was Unternehmen angeht, noch Staaten. Gut, wir hatten dann einen Monat lang ein bisschen Chaos mit Liz Truss in Großbritannien. Und nach ein paar Kryptofirmen sind bankrott gegangen. Aber das war bisher alles durchaus überschaubar. Also ein geordneter Übergang zu einem normalen Marktumfeld. Und in diesem neuen, normaleren Marktumfeld liegt der Fokus natürlich jetzt wieder mehr auf so altmodischen Dingen wie zum Beispiel Cashflow, Free Cashflow. Und was da die letzten 10 Jahre extrem gut funktioniert hat, diese super High-Beta-Aktien mit träumerischen Geschäftsmodellen, die sind in diesem Übergang letztes Jahr natürlich alle komplett eingebrochen. Denkt da zum Beispiel an den SPAC-Index, der ist 90% gefallen. Oder auch Cathie Wood's ARK, das ist, glaube ich, 80% von Peak to Trough gefallen. Und den letzten Punkt, den ich hier noch rüberbringen will, ist, dass dieses, was ich jetzt als normaleres Marktumfeld bezeichnen würde, ein deutlich interessanteres Jagdrevier für Stockpicker darstellt. Ja? Die Zeiten, in denen man einfach auf Beta setzt, sind, glaube ich, erstmal vorbei.
Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Wie schaut denn die Performance im letzten Jahr aus? Und vielleicht auch schon, dass wir ein bisschen über das dieses Jahr nochmal kommentieren.
Ja, ich habe es ja gerade erwähnt, dass das jetzt ein besseres Umfeld für Stockpicker ist. Und bei First Eagle sehen wir uns natürlich first and foremost als Stockpicker, die auch Alpha generieren können. Wir haben das auch über die letzten 40 Jahre ganz gut demonstriert, dass wir gute Stockpicker sind und Alpha generieren können. Und hier kann ich berichten, dass die Performance letztes Jahr konsistent mit der langen Firmenhistorie von First Eagle war. Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut unsere Zuhörer hier mit First Eagle sind, aber wir haben einen Track Record, dass wir historisch über so ganze Marktzyklen die relevanten Benchmarks ziemlich gut outperformen. Aber diese Outperformance kommt primär dadurch zustande, dass wir gerade in schwierigen Phasen an der Börse deutlich besser als der Index performen. Also in Down Markets haben wir sehr, sehr starke Outperformance. Und das haben wir 2022 wieder mit unserer sehr niedrigen Downside Capture Ratio belegt. Also 2022 war ein sehr gutes Jahr für uns, zumindest relativ betrachtet. Also dieses Modell, die Anleger in schwierigen Zeiten gut zu beschützen, hat wieder funktioniert. Ich hab in der ersten Frage von den All-Weather-Portfolios gesprochen. Und was da für uns auch immer sehr wichtig ist, der Großteil dieser Outperformance letztes Jahr kam auf der Aktienseite zustande, also gutes Stockpicking. Und das hat sich jetzt auch 2023 bisher so fortgesetzt mit dem guten Stockpicking. Wenn ich mir speziell 2023 anschaue, dann hatten wir sehr gutes Stockpicking, vor allem in den Healthcare, Industrial und Energy Sektoren. Auf der negativen Seite hat das Gold im Portfolio bis jetzt 2023 die Performance ein bisschen beeinträchtigt, aber das Gold ist auch eher da für die stürmischen Zeiten und 2023 war bis jetzt relativ ruhig.
Ja, vielen Dank dafür. Um jetzt genauer auf das laufende Jahr zu kommen, was hat sich denn in den Portfolien so getan?
Ja, wie du weißt, sind wir sehr langfristige Anleger, die sehr detaillierte Unternehmensanalysen durchführen und uns das ganz sorgfältig überlegen, wenn wir unsere Investments tätigen. Und deshalb sind wir generell nur aktiv, wenn es auch wirklich Sinn macht, wenn wir gute Opportunitäten sehen. Man könnte so ein bisschen sagen, wir managen die Portfolios mit einer ruhigen Hand. Und das spiegelt sich jetzt auch in den Fonds wieder. Im International Fonds sind wir sehr zufrieden mit dem Portfolio. Da sind wir größtenteils in Unternehmen mit sehr privilegierten Marktpositionen investiert und wir finden die Bewertungen von diesen Unternehmen nach wie vor sehr attraktiv. Deshalb war es da bis jetzt auch recht ruhig im bisherigen Jahresverlauf. Man könnte so ein Stück weit sagen, we like what we own in dem International Fund. Wenn ich mir den Income-Builder hingegen anschaue, da waren wir ein bisschen aktiver. Und das hat auch damit zu tun, dass wir in dem Income-Builder etwas flexibler sind, was zum Beispiel die Größe von den Unternehmen, in die wir investieren können, angeht. Und hier haben wir zum Beispiel in diesem Jahr ein paar Investments in kleinere japanische Firmen getätigt. Diese Firmen haben eine sehr niedrige Bewertung und schütten sehr schöne Dividenden aus. Im Income Builder sind wir aufgrund der momentanen Zinspolitik, also mit Zinsen, die gestiegen sind, mit positiven Realzinsen, da sind wir auch wieder aktiver beim Zukauf von Staatsanleihen. Das ist natürlich attraktiver jetzt bei höheren Zinsen. Und wir schauen uns in der Folge momentan auch viele Unternehmensanleihen an. Wir haben da bis jetzt noch keine substanziellen neuen Investments getätigt, aber da würde ich mal sagen, more to come. Da sind doch einige Sachen in der Pipeline.
Ja, ich sehe hier auch auf diesen Listen bei beiden Fonds habt ihr ja unter anderem auch Exxon mit drin gepickt. Exxon ist ja jetzt mehr so ein Value-Beispiel, aber du sagtest ja auch, das ist so ein Go-Anywhere-Fonds, der First Eagle und der First Eagle-Ansatz. Hast du für uns vielleicht Beispiele, wo wir mehr im Grow-Bereich eingekauft haben?
Ja, Klaus, ich wollte noch mal kurz auf die Slides 9 und 10 zurückkommen.
Sehr gerne.
Und da die Frage mit dem Go-Anywhere-Fonds. Also, was vielleicht ganz interessant ist, wir sind bei First Eagle natürlich komplett Benchmark-agnostic. Und da wir uns seit Jahrzehnten Unternehmen auf der ganzen Welt sehr detailliert anschauen, haben wir natürlich eine sehr große Flexibilität in dem, was wir da machen. Ja. Man muss sich das mal so vorstellen. Unser Investment-Team bei First Eagle hat über 1000 Meetings mit Unternehmen auf der ganzen Welt pro Jahr. Und wenn man sich so ein bisschen einen Trend in den Portfolios dann anschaut über das letzte Jahr, dann könnte man sagen, dass wir eher Nettoverkäufer waren von dem, was man vielleicht als Value-Titel bezeichnen würde, und eher Nettokäufer von dem, was man so als mehr Growth-orientierte Titel bezeichnen würde. Wir sind da zwar extrem diszipliniert, was diese Unternehmensbewertungen angeht. Ich habe vorhin von den Unternehmensanalysen gesprochen. Das soll heißen, wir kaufen die Unternehmen nur, wenn wir das zu einem signifikanten Discount machen können, zu dem, was wir glauben, dass die Unternehmen wert sind. Ja, wir bezeichnen den Unternehmenswert als in Intrinsic Value als intrinsischen Wert und den Discount dann zu diesem intrinsischen Wert bezeichnen wir als Margin of Safety. Also wie gesagt, wir sind da sehr diszipliniert in unserer Herangehensweise, aber wir sind nicht dogmatisch, was Value gegen Growth angeht oder große Firmen gegen kleine Firmen, sondern wir gehen dahin, wo wir die besten Renditen sehen, wo wir die attraktivsten Opportunitäten finden. Also das ist dieser Go-Anywhere-Approach. Und in dem Prozess haben wir zum Beispiel ein Drittel von unserer Position in Exxon verkauft, letztes Jahr beziehungsweise in den letzten Monaten. Und Exxon, das war mehr ein Value-Titel, der letztes Jahr sehr gut performt hat. Aber dadurch hat sich Exxon dann auch diesem intrinsischen Wert genähert, den ich gerade erwähnt habe. Und in so einem Fall, wenn dieser Discount zu dem intrinsischen Wert sich schließt, dann sind wir diszipliniert und verkaufen. Das hat man dann zum Beispiel bei Exxon gesehen, haben wir angefangen zu verkaufen. Und gerade auf der Growth-Seite, die du erwähnt hast, sind die Bewertungen letztes Jahr generell sehr stark gefallen. Und sowas ist natürlich dann interessant für uns, wenn ein Teil des Marktes sich so ein bisschen verwirft, weil wir sind opportunistische Investoren, die immer auf der Suche nach Bargains sind.
Sehr gut. Ich denke, das ist auch etwas, was sehr wichtig unserer Philosophie eben gehört, dass die Disziplin, also auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite eben sehr stark beachtet wird. Und das im Zusammenspiel mit diesem Go-Anywhere-Ansatz habt ihr eben die tolle Möglichkeit, tatsächlich in alle Sektoren, in alle Stile auch entsprechend zu investieren. Jetzt haben wir über Value und Growth schon ein bisschen gesprochen. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben für einen Growth-Kauf?
Ja, das kann ich gerne machen, Klaus. Das Beispiel hier ist eine niederländische börsenorientierte Investment-Holding-Gesellschaft. Das ist ein bisschen lang oder klingt ein bisschen kompliziert. Ich kann es ja verraten, die Firma heißt Prosus, das ist ein bisschen einfacher. Und das Interessante hier ist, dass wenn man sich Prosus, dieses niederländische Unternehmen, anschaut, die haben ein großes Asset, das sie besitzen, ein großes Investment. Und das ist ein Investment in eine chinesische Firma und diese chinesische Firma heißt Tencent. Also Prosus, dieses niederländische Unternehmen, dem gehören fast 30% von Tencent, dieser chinesischen Firma. Und die Historie von diesem Investment geht über 20 Jahre zurück. Also ist Prosus in gewisser Weise eine Hintertür, durch die man in Tencent investieren kann. Also man kann sich Prosus quasi vorstellen als indirektes Investment in Tencent. Und Tencent, diese chinesische Firma selbst, ist eine hochinteressante Firma, denn Tencent gehört eine App bzw. ein Internetportal in China und das heißt WeChat. WeChat heißt das Portal. Und WeChat muss man sich so ein bisschen vorstellen wie das Operating System, also das Betriebssystem von allen Mobiltelefonen in ganz China. WeChat, das ist so ein bisschen eine Mischung aus Facebook, aus WhatsApp, aber auch aus E-Mail und geht dann noch deutlich weiter. Zum Beispiel benutzen die Chinesen diese App auch als Zahlungsmittel. Sie benutzen die App als ihre Girokonten. Die bestellen sich Taxis mittels WeChat und so weiter und so weiter. Also WeChat ist wirklich ein elementarer Bestandteil im täglichen chinesischen Leben. Wir haben in der westlichen Welt keine App, die auch nur annähernd so integriert und wichtig ist für das tägliche Leben, wie das WeChat in China ist. Und man kann sich das auch so vorstellen, in China ist es ein Stück weit egal, ob man ein iPhone hat oder ein Android-Handy, weil sich sowieso alles auf dem Handy in diesem WeChat, in dieser App, in diesem Portal abspielt. Und jeder Chinese mit einem Mobiltelefon ist da registriert und hat einen WeChat-Account. Da gibt es über 1 Milliarde Benutzer und die benutzen das fast täglich oder die meisten benutzen es täglich. Also wie Sie sich vorstellen können, das ist eine super dominante Plattform. Das kann man dann auf verschiedene Arten monetisieren. Aber Tencent mittels dieser WeChat-App ist ein extrem profitables Unternehmen, generiert viel Cash und profitiert natürlich von massiven Netzwerkeffekten. Und Tencent, das chinesische Unternehmen selbst, ist letztes Jahr in der Bewertung ziemlich attraktiv geworden, als sich das Sentiment gegenüber China immer negativer entwickelt hat, mit der Zero-Covid-Policy in China, mit den geopolitischen Entwicklungen um Taiwan etc. Und das haben wir uns dann angeschaut und da kam dann Prosus ins Spiel, weil das Interessante an Prosus ist, dass man durch Prosus quasi Tencent zu einem 40% Discount kaufen konnte. Also wir dachten, Tencent ist attraktiv, das haben wir uns genau angeschaut. Dann haben wir aber Prosus gefunden und durch Prosus konnten wir ein Investment in Tencent zu einer noch deutlich attraktiveren Bewertung tätigen. Und was dann da wichtig ist, wir mögen das Management bei Prosus, die sind sehr rational und haben zum Beispiel einen großen Teil ihres eigenen Vermögens in Prosus investiert. Der Chairman von Prosus zum Beispiel hat über 1 Milliarde Euro von seinem eigenen Vermögen in Prosus investiert. Und mit der Zeit denken wir, dass sich A, dieser Discount zwischen Prosus und Tencent verringern wird und B, glauben wir auch, dass Tencent selbst eine gute operative Entwicklung nimmt.
Das ist wirklich eine super Story. Vor allen Dingen zeigt es ja auch eure Research-Kraft, also die Analyse, die da vorweggehen muss, um eben auf Prosus zu kommen, um Tencent letztendlich zu erhalten, ist natürlich schon auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Vielen Dank für diesen Einblick. Aber vielleicht hast du noch eine weitere Story für uns.
Ja, gerne. Lass uns von den Niederlanden und China nach Japan gehen. Und da gibt es ein japanisches Auto-Auktionshaus, das heißt USS. Und so Auto-Auktionen gibt es in jedem Land, denn die haben eine sehr wichtige Position, wenn man sich die Wertschöpfungskette bei Gebrauchtwagen anschaut. Ich beschreibe es mal so, wenn jetzt zum Beispiel eine Leasinggesellschaft wie Sixt nach 2-3 Jahren ihre Autos loswerden will oder wenn der Neuwagenhändler die gebrauchten Autos loswerden will, die er in Zahlung genommen hat, dann läuft das alles über Auktionen, über diese Autoauktionen. Und die Käufer sind hier primär die Gebrauchtwagenhändler, die bekommen da über diese Auktionen ihr Inventar, das man dann kaufen kann. Und so Auktionen sind normalerweise wunderbare Geschäftsmodelle, weil A, gibt es hier wahnsinnige Netzwerkeffekte. Als Verkäufer gehe ich zu der Auktion, zu dem Auktionsanbieter, wo die meisten Käufer bieten. Und als Käufer gehe ich natürlich dahin, wo es am meisten Inventar gibt, sprich, wo die meisten Verkäufer verkaufen. Also klassische Netzwerkeffekte. Und B, ist so eine Auktion quasi der Middleman, der Mittelmann. Man bringt hier Käufer und Verkäufer zusammen und erhält dafür eine Kommission. Aber so eine Auktion selbst setzt kaum eigenes Kapital ein. Weil, wie gesagt, man ist ja nur Vermittler, man hat kein eigenes Inventar. Das ist spannend natürlich, weil dann die Returns on Capital sehr hoch sind. Und das spiegelt sich dann in sehr hohen Margen und einem tollen Free Cashflow wieder. Wenn man sich jetzt mal nur die finanziellen Daten von diesem USS, von dieser japanischen Firma anschaut, dann denkt man, das wäre ein Softwareunternehmen. Die machen über 50% EBIT-Marge. Also die sind profitabler als eine Microsoft oder eine SAP. Ja. Und was sich da so ein bisschen oldschool anhört, Auto-Auktionshaus, das ist in Realität eigentlich ein Technologieunternehmen, ja, ein richtiges Technologieunternehmen. Denn diese Auktionen werden heutzutage alle am Computer durchgeführt. Wenn die stattfinden, dann sitzen die Käufer und Verkäufer zu Hause vor ihren Monitoren. So werden diese Auto-Auktionen durchgeführt bei USS. USS hat über Jahre diese tolle Technologieplattform aufgebaut, die das alles ermöglicht, dass man das online durchführen kann. Nun, USS hat mit Abstand den dominanten Marktanteil in Japan. Die sind 4-mal so groß wie der nächste Konkurrent und wie vorher gesagt, hier gibt es natürlich Netzwerkeffekte und das Resultat ist dann normalerweise, dass man einen dominanten Marktführer hat, in dem Fall ist es USS und daraus resultiert dann natürlich eine sehr privilegierte Marktposition. Nun, USS zahlt eine tolle Dividende da das Unternehmen sehr viel Cash generiert und das Geschäftsmodell wenig inkrementales Kapital benötigt. USS ist nach wie vor recht attraktiv bewertet, wie so viele Unternehmen in Japan. Deshalb finden sich da auch einige in unseren Fonds wieder. Und was auch wieder wichtig ist, der CEO von USS hat mehrere hundert Millionen Euro von seinem eigenen Geld im Unternehmen investiert. Das ist uns immer sehr wichtig. Also das soll heißen, der hat Skin in the Game, wie man so schön sagt im Englischen. Dem ist dran gelegen, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt.
Vielen Dank, Christian, für den tollen Einblick. Ich finde es auch hochinteressant, immer mal auch Unternehmen Informationen zu bekommen, die man sonst vielleicht in anderen Fonds überhaupt nicht findet. Das macht ganz klar auch natürlich eure Research-Kraft hier aus. Ich möchte gerne zusammenfassen, aber erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, Christian, für die sehr interessanten und tiefen Einblicke in das Portfolio von International Fund und Income Builder. Vielen Dank auch für deine Stories. Die Stock-Stories sind doch immer wieder die besten. Deswegen ganz, ganz vielen Dank an dich und viele Karnevalsgrüße nach Manhattan, sage ich mal. Und wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wir legen mit den First Eagle Amundi Fonds einen starken Fokus auf langfristigen Kapitalerhalt und Wertzuwachs. Und genau dieser vorsichtige und geduldiger Ansatz, also das Managen mit ruhiger Hand, hat sich über viele, viele Jahre eben auch bewährt. Und gerade in Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind, ein bisschen anspruchsvoller sind, zeigt, dass genau dieser Ansatz der richtige ist, der eben auch in diesen schwierigen Zeiten gut durch den Markt entsprechend durchkommt. Dieser konsequente Ansatz, dieser Go-Anywhere-Ansatz macht dann letztendlich doch aus, dass wir Performance generieren können in den längeren Phasen, also über die Konjunkturzyklen hinaus, eben deswegen, weil wir in sehr stark fallenden Märkten eben nicht so stark abfallen und ich eben immer wieder Lücken suchen kann und Möglichkeiten suchen kann, um Investitionen zu tätigen, ohne Einschränkungen von Sektoren oder Branchen. Man kann in Grow-Titel investieren, als auch in Value-Titel investieren. Einzig die hohe Sicherheitsmarge von mindestens 30% auf der Aktien- als auch auf der Bond-Seite gilt es einzuhalten. Das ist die hohe Disziplin, die im First Eagle umgesetzt wird, und zwar bei Einkauf als auch bei Verkauf. Und das ist das Einzigste, was die Allokation des Fonds eben auch bestimmt. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die kommenden Veranstaltungen hinweisen. Unser Amundi CIO Call habe ich schon davon berichtet und unser Produktupdate Call in der nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Karnevalsdienstag. Feiern Sie schön, aber nicht zu heftig, dass der Tag morgen ein schöner wird. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und nochmal herzlichen Dank an Christian und viele Grüße nach New York. Bleiben Sie gesund, alles Gute, Ihr Klaus Sokol von Amundi.